Okay, ihr stumpfsinnigen Blechköpfe, jetzt hört mal zu.
Ich sitze wieder auf der Couch beim digitalen Flaneur und heute haben wir ein Thema auf dem Plan, was ich eigentlich schon seit der ersten Folge mal machen will. Hat ein bisschen gedauert, weil ich dachte, ich muss mich darauf sehr gut vorbereiten und jetzt habe ich mich inzwischen immer noch nicht vorbereitet, aber wir machen es einfach trotzdem, weil der Flaneur kennt sich da auch ganz gut aus in dem Bereich, nicht wahr?
Ja, klar, kann schon sein. Ja, bin auch, finde es auch lustig, dass ich jetzt beim zweiten Mal dabei bin. Freue mich auch sehr drüber. Und gucken wir mal, was wir machen.
Genau, es soll gehen, habe ich schon gesagt. Es geht um Literaturadaptionen. Also Literatur, die zu Comics wird, geworden ist, gemacht wurde.
Und ich würde ja gleich mal einen einschränken: Comic ist Literatur.
Ich habe ja tatsächlich diesen Podcast im iTunes-Verzeichnis auch unter Literatur eingeordnet. Insofern brauchst du mir das nicht sagen, aber ja klar, stimmt natürlich, ist ein berechtigter Einwand. Ja, Literaturadaption ist ja irgendwie ein Riesenthema. Fangen wir doch mal so an. Ich glaube, meine ersten und vielleicht sogar einzigen Literaturadaptionen, die ich bisher im Comicbereich hatte, waren lustige Taschenbücher, die ja auch gerne mal zumindest literarische Motive aufgreifen oder aufgegriffen haben.
Finde ich jetzt einen spannenden Einstieg, insbesondere weil ich gar nicht so firm bin mit Taschenbüchern. Ich habe die früher super gerne gelesen, das ist aber auch schon ewig her. Und ich habe es jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht mehr so vor Augen, was da aufgegriffen wurde. Aber kann mich daran erinnern, dass auf jeden Fall so Motive aufgegriffen wurden. Graf Monte Cristo und so ein Zeugs halt.
Ja, oder diese Sage mit Brunhilde, wie heißt die noch gleich?
Nibelungen.
Die Nibelungen, genau, die gab es da zum Beispiel. Ich glaube, es gab sowas da ziemlich häufig. Mhm. Also später haben sie natürlich auch viele Filme durchgenudelt. Also es gab irgendwie so eine Star Wars-Geschichte mal und so weiter. Aber es gab definitiv auch Literatur. Adaptionen, sind es dann noch Adaptionen eigentlich? Nicht wirklich, oder? Es sind mehr so aufgegriffene Motive oder freie.
Ja, ich würde sagen, Motive, literarische Motive, das trifft es ganz gut. Weil Adaption, unter Adaption verstehe ich halt schon relativ nah am Werk vorgehendes Aufgreifen. So.
Genau, fangen wir doch mal so an. Was ist eine Adaption eigentlich? Ich gucke mal ganz kurz, was Wikipedia sagt. Der deutsche Wikipedia-Artikel leitet direkt auf Anpassung um und verweist auf Begriffe in der Biologie, Technik, Mathematik und Kunst. Die Umarbeitung eines literarischen Werks. Nun gut.
Ich finde eigentlich, dass Anpassung gar nicht so schlecht passt, weil im Endeffekt Literatur operiert ja halt nur auf einer medialen Struktur. Das sind halt nur Worte. Comics wiederum, die literarischen Motive aufgreifen, haben halt zwei Ebenen. Die haben halt die Sprache und die haben halt die Bildsprache. Also daher finde ich die Anpassung gar keine so schlechte Formulierung. Meines Erachtens macht eine gute Adaption auch einfach aus, wo man das, was man nicht beschreiben kann, also nicht mit Worten beschreiben kann, das malt man. Und das, was man nicht nicht malen kann, das schreibt man. Mhm. Weil es ist halt extrem schwierig, wie willst du einen inneren Monolog, wie willst du den zeichnen? Also das ist ja das Geile, wieso Comics eigentlich so populär sind. Die Gedankenblase ist ja eigentlich, das ist eigentlich ein innerer Monolog. Das ist ja das total Witzige. Das ist, der Comic da hat eine extrem vereinfachte Form geschaffen hat, wie er halt Gedanken darstellen kann.
Ja, was ich tatsächlich auch noch gelesen habe oder zumindest angefangen habe, waren diese Comic-Adaption von Douglas Adams per Anhalter durch die Galaxis. Da haben mich allerdings die Zeichnungen so ein bisschen abgeturnt. Das war irgendwie so ein bisschen ich will nicht billig sagen, aber zu wenig ambitioniert, sage ich mal. Dann habe ich reingeschaut in so die Adaption von Terry Pratchett, die ziemlich aufwendig gemalte Teile waren. ist natürlich gerade bei so Fantasy- und Science-Fiction-Kram immer super schwierig. Ja? Also die Leute haben Bilder im Kopf und dann malt auf einmal jemand was hin. Also das ist ja gut, ist natürlich ähnlich kritisch bei Verfilmungen. Aber das kann ja dann im Comic vielleicht sogar noch derber in die Hose gehen, wenn dann irgendwie der Zeichenstil nicht zusagt zum Beispiel.
Ja, aber ich glaube halt auch gerade, dass diese beiden Genres, die du genannt hast, also Fantasy und Science Fiction, die sind ja sowieso so ein bisschen die Stiefkinder in der Literatur. Das ist ja so Genre, weißt du? Das ist ja keine ernste oder seriöse Literatur. Diese Unterscheidung gibt es ja halt immer noch, ärgerlicherweise. Auch wenn es ein paar unglaublich kluge, philosophische Science Fiction-Romane gibt. Pratchett ist ja das beste Beispiel dafür, oder Adams, die vielleicht Klügeres gesagt haben als so ein paar wortmächtige Philosophen, die dann halt irgendwie unbedingt einen Roman schreiben mussten, der dann wahrscheinlich verschenkt wird und nie gelesen wird. Aber ja, weiß schon, was du meinst. Gerade bei solchen Sachen kann man jetzt natürlich auch sagen, ist meistens ein junges Publikum adressiert. Ist es halt einfach so, dass man in der Jugend natürlich viel fantasievoller ist, wenn man liest. Da kann die Enttäuschung, glaube ich, schon hoch ausfallen. Könnte ich mir gut vorstellen. Aber es ist auf der anderen Seite, das sind auch Sachen, die kannst du am Markt leichter platzieren. Also ich glaube, die Zugangsschranke ist halt nicht so hoch. Wenn du sagst, ich mache einen Comic über ein Fantasy-Thema oder ein Science-Fiction-Thema, sagen die Leute eher, ist okay, ist ja eh populär. Als wenn du jetzt sagst, so, ich mache Faust. Ich meine, das kann man auch gut machen, wie Flix bewiesen hat, dass man Faust ziemlich witzig machen kann und das auch irgendwie sehr zeitgemäß machen kann und hat ja auch einen großen Erfolg in dem Magenblatt der deutschen Bildungsbürgertum. Ich meine, der verlegt das Ding mit der FAZ, das ist ja jetzt irgendwie so eine Comic-Gazette. Ja. Das finde ich schon cool.
Ja, na klar, auf jeden Fall. Aber so Adaptionen sind ja auch beliebtes Werbemittel eigentlich für, umgekehrt. Es wird ja gerne adaptiert, wie du schon sagtest gerade, weil das Franchise schon bekannt ist und dadurch ein gewisser Erfolg schon vorprogrammiert ist und so weiter. Und in dem Bereich entsteht ja auch wirklich viel Crap. Also,
hast du wahrscheinlich recht, das ist dann halt einfach eher so ein Cross-Marketing-Ding. Ist so, wir schießen, weißt du, wir hauen jetzt halt die T-Shirts und die Tassen und den ganzen Kram raus, warum dann nicht noch ein Roman? Das ist wahrscheinlich tatsächlich einer der Gründe, wieso die Dinger vielleicht doch bei einer kritischen Betrachtung eher in die Hose gehen. Das ist ein interessanter Aspekt, habe ich jetzt so noch gar nicht mehr überlegt, aber passt auf jeden Fall.
Na, ist es im Comic-Bereich, also bei Filmen ist es auf jeden Fall so. Bei Comics, gut, es gibt auf jeden Fall, oder es gab auf jeden Fall lange zu jedem großen Film auch einen Comic. Mhm. Ja. Aber jetzt so gut von Literatur, also jetzt zu irgendwelchen Romanen gibt es jetzt wahrscheinlich keine Comic-Serien oder so. Ne?
Also. Nee, das nicht. Aber es gab ja halt immer mal das Buch zum Film oder der Film zum Buch. Also ich meine, das ist halt einfach, sind wir ganz ehrlich, ich meine, Holzmedien haben es heute halt einfach nicht leicht, ärgerlicherweise. Müssen halt irgendwie auch gucken, wie sie sich auf dem Markt positionieren. Weil ist halt einfach, die Mediengewohnheiten haben sich deutlich verändert. Ich finde das auch völlig legitim, wenn das irgendjemand diese Strategie fährt. Verlage müssen von irgendwas leben. Also es ist ja nicht, was ist, existiert ja nicht im luftleeren Raum. Auch wenn ich es an manchen Stellen ein bisschen schade finde und wo du eben gemeint hast, dass da ein Haufen Crap rauskommt, dass es manchmal halt einfach, was die liebevollere Adaption von einem Titel hätte wahrscheinlich mehr Geld gekostet, wäre wahrscheinlich weniger gut über die Theke gegangen und deshalb wird es nicht gemacht. Und das ist natürlich schon ein bisschen schade. Aber auf der anderen Seite, ganz ehrlich, für jeden Crap, der andere Leute mal dazu bringt, im Laden halt irgendwie den anderen Comic zu einem Film in die Hand zu nehmen und vielleicht das zu kaufen, bin ich auch dankbar.
Ja, und erfolgreicher Müll finanziert dann ja auch schöne Sachen.
Es gibt ja auch guten Müll.
Es gibt auch guten Müll. Ja.
Mal ganz ehrlich, ich meine, man darf halt nicht vergessen, es gibt auch, was dem Comic, glaube ich, auch sehr, sehr, sehr zugute kommt. In den letzten paar Jahren sind halt auch ein paar sehr, sehr erfolgreiche Trickfilm-Verfilmungen. Also und da gibt's halt, ist ja völlig egal, weißt du, ob es jetzt Wallace und Gromit ist, was echt ein liebevoller Scheiß ist oder sowas wie, ich weiß nicht, auf Mary und Max, der halt doch relativ tragisch ist und als Film, ob der vor 3, 4, 5 Jahren so groß hätte werden können, wie er wurde.
Ich habe von dem erst neulich erfahren überhaupt, ich habe den noch gar nicht gesehen.
Mary and Max ist super schön. Das hat wirklich tatsächlich eine Geschichte von einer Freundschaft, die auf wahren Tatsachen beruht. Das ist ein Mädel irgendwie in Australien, glaube ich, die in relativ kaputten Familie aufwächst. Die fängt dann irgendwann einen Briefwechsel mit einem Typen in New York an. Mhm. Der Typ ist ehemalig gläubiger Jude, Autist, mit Panikattacken, und sie schreiben sich halt Briefe und es schaukelt sich halt einfach hoch und es ist halt einfach so ein unglaublich ungleiches Paar. Und für sie ist es halt einfach so, sie wächst mit ihm halt auf, widmet sich ihm, wird dann halt erfolgreich, schreibt ein Buch über Autismus, wo sie ihn quasi als Fallbeispiel nimmt, was er dann ganz, ganz abscheulich findet, weil er sich halt als, ja, als seziertes Objekt irgendwie betrachtet, knallt dann halt völlig durch, sie knallt auch völlig durch und vernichtet die ganze Ausgaben ihrer Bücher. Super charmant, also super böse, eigentlich ein total trauriger Film, aber trotzdem so schön.
In cities and suburbs, all over the world, there are those who find life a little confusing. Who find the things that people say.
Be a creep!
The things they do. The stuff that just happens. Quite bewildering. But sometimes those who find the world impossible find each other.
Dear Max, I am 8 years old. It would be great if you could be my friend.
Dear Mary, thank you for the letter. I find the world very chaotic. Because my mind is very literal and logical.
Ist so ein bisschen Tim Burton-Style, ne?
Ja, schon. So dieses Dunkelbunte auf jeden Fall. Was auch schön ist, ist halt einfach so dieses bekennende Zeichnen, dass die Figuren hässlich sind. Also das sind halt einfach nicht so runde Figuren oder lustige Figuren, sondern die sind kantig, die sind irgendwie unförmig. Ja. Und das ist ganz schön, aber wir kommen voll vom Thema ab.
Ja. Wie kam ihr darauf? Ist das auch ein Literaturdings irgendwie? Oder?
Was ich jetzt halt meinte ist, wir haben ja drüber geredet, dass Comic zum Film und so weiter, ja, dass vielleicht durch erfolgreiche Comicfilme jetzt natürlich auch Comics halt für die Leute halt interessanter werden, wenn sie sich, sind wir ehrlich, die meisten Leute kommen entweder vom Heft zum Film. Das ist eher so die klassische Comic-Sozialisation, und es gibt halt die Leute, die vom Film zum Heft kommen. Mhm. Und wenn sie sich in der Mitte treffen, ist das ja auch ganz schön.
Wie du meinst, die meisten kommen vom Heft zum Film? Immer noch?
Ja, sagen wir es mal so. Ich meine, jeder hat von uns in der Kindheit wahrscheinlich irgendwie Tim und Struppi, Asterix, Lucky Luke und den Kram gelesen. Und dann gab es halt irgendwann die Jungs, die dann und die Mädels, die getriftet sind, die dann halt irgendwie die Superheldenhefte gekauft haben. Mhm. Ich finde es halt immer noch absurd, weil ich bin halt einfach kein Heftkäufer. Ich bin halt einfach so ein bekennender, ja, Sammelbandkäufer.
Ja. Flix hast du schon erwähnt, der ist jetzt der offizielle Literatur-Adapteur, Dompteur.
Dompteur, schön.
Also der hat diesen Faust umgesetzt, Don Quixote umgesetzt. Mhm. Schöne Dinger, aber auch sehr frei, sehr flixig interpretiert.
Das Ding ist halt einfach, Flix hat natürlich auch sich zwei Bücher vorgenommen, die kennt man irgendwie, obwohl man sie nicht gelesen hat. Jeder, wenn du sagst, zwei Seelen und so weiter oder der Pudelskern, da weiß halt jeder ungefähr, was gemeint ist. Und Don Quixote hat irgendwie der Typ, der gegen Windmühlen kämpft, also der sich gegen Willkür einerseits wehrt, andererseits ja eine total coole Figur. Wenn du ihn als literarische Figur anguckst, das ist ja ein Typ, der irgendwie immer in seiner Bibliothek saß, Ritterromane gelesen hat, aber er ist ihm halt irgendwie so das Hirn ein wenig eingetrocknet und Ritterromane quasi so als Comic der damaligen Zeit. Also es ist ja ein lustiger Vogel, der halt seine ganze Welt durch so einen ganz krassen Filter sieht, der dann halt die Hafenhure Edle Magd nennt und so weiter. Das ist eigentlich echt eine coole Figur. Ich meine, damit hat eigentlich Flix-Aggression gar nichts mehr zu tun, aber genau deswegen mag ich sie ja, dass er halt einfach diese Thematik von dem Typen, der sich halt irgendwie gegen Willkür stellt, dass er diesen sympathischen Spinner hat, wo jeder weiß, lohnt sich doch eigentlich gar nicht, irgendwie sich die Mühe zu machen, aber es muss eingeben, dass er trotzdem macht. Also es ist eigentlich eine geile Figur.
Ja. Kleine Randbemerkung dazu, der großartige Terry Gilliam hat das ja mal versucht zu verfilmen und ist damit so grandios irgendwie gescheitert. Irgendwie da sind Leute gestorben bei den Dreharbeiten und ständig sind irgendwelche Unwetter über sie hereingebrochen. Also total passend auch zum Stoff. Und darüber gibt es eine schöne Dokumentation, dessen Titel mir gerade nicht einfällt, aber das ist auf jeden Fall sehenswert. Wird verlinkt auf unserer Website. Dann fällt mir ein, also es gibt ja dieses Buch, die Bibel.
Ja. Dieses Buch.
Und das wurde, also mindestens, mir fallen jetzt spontan auf jeden Fall zwei aufwendige große Adaptionen ein. Eine von Robert Crumb, eine von eher so einem christlichen Fundamentalisten, wenn ich da gerade nichts durcheinander bringe.
Na, die Sache ist, ich meine, man darf ja nicht vergessen, die Bibel ist immer noch, soweit ich es weiß, das meistverkaufteste, meistgedruckteste Werk der Welt. Hat natürlich auch damit zu tun, dass lange Zeit halt irgendwie alles, was jetzt nicht irgendwie ins christliche Weltbild passte, dann auch angezündet wurde, aber das ist nochmal eine andere Diskussion. Aber im Endeffekt ist es natürlich ein altes Buch. Im Endeffekt halt trotz aller, wahrscheinlich trotzdem immer noch ein wichtiges Buch, weil es sind sehr, sehr gut erzählte Geschichten dabei. Da gibt es natürlich die Leute, die so wortstreu sind. Das ist ein bisschen schwierig. Die werden mit Crumb aber sowieso ihre Probleme haben. Crumb ist dann in der Hinsicht natürlich auch eine interessante Figur, weil, wie gesagt, er ist halt einer von den ganz frühen Autoren-Comic-Typen und halt auch ein schräger Vogel. Seine Adaption fand ich echt okay, weil er sich dran abgearbeitet hat, wirklich nah am Stoff geblieben ist, dass es auch keine Satire war, also dass er das nicht durch den Kakao gezogen hat. Wo ja immer die Gefahr besteht.
Ja, also Robert Crumb muss man vielleicht für den einen oder anderen oder die ein oder andere noch mal kurz sagen. Der hat in den 70ern hauptsächlich so hier so Fritz the Cat ziemlich derbe Sachen gezeichnet. Also kein, ja, niemand, bei dem man jetzt erwartet hätte, dass er sich doch recht neutral diesem Thema nähert. Ich glaube, er hält sich sogar 1:1 an den Text oder so. Der Stoff an sich hat wahrscheinlich selbst einfach genug Absurdität und Potenzial, um dann einfach mit den Bildern auf der Bildebene da genug zu machen. Ne?
Ja, aber mal ganz ehrlich, es ist irgendwie auch, Bibelbashing ist auch so ein bisschen billig, weil das sind halt Dinge, die vor ein paar tausend Jahren aufgeschrieben worden sind, in einem Kontext vom existierten von vor paar tausend Jahren, ist natürlich heute, wenn man sich das anguckt, denkst du halt, klingt alles schon ein bisschen komisch. Auf der anderen Seite gibt es halt einfach großartige Geschichten, so mit den Engeln, die durch eine Stadt ziehen und gucken, ob sie zwei Gerechte in einer Stadt finden. Wenn sie das nicht tun, machen sie die Stadt halt platt. Also finde ich irgendwie schon eine schöne Geschichte. Dann sind natürlich immer wieder Geschichten drin, man darf auch nicht vergessen, das ist ja auch alle Geschichten, die damals zirkulierten, die halt irgendwie nur wörtlich übertragen worden sind, die sind ja da auch mit eingeflossen. Da gibt es halt ganz, ganz viele, in der Bibel sind halt auch ganz, ganz viele Geschichten der damaligen Zeit drin. Dann ist es halt einfach natürlich so, die Bibel ist ja halt auch nur ein Remix-Werk, weißt du? Ich meine Gilgamesch, dann haben wir die Sinnflut und all das Zeugs. Wenn man das halt mal, wenn man es mal weg von dieser Heiligkeit wegnimmt und es halt einfach als Literatur betrachtet, das ist ein super spannendes Ding. Mhm. Und ich glaube, so hat er sich dem Ganzen auch genähert. Ja. Ich meine, du hast ja eben irgendwie einen christlichen Fundi halt aufgeführt. Ich meine, es gibt natürlich heute Kinderbibeln, gerade unter den Evangelikaner, wo dann halt wirklich den Kindern halt richtig schön eingetrichtert wird, hier, so ist das. Und Gott will nicht, dass Mann bei Mann liegt und hier, das ist doof. Gibt es natürlich irgendwie in Matratzen wahrscheinlich auch. Es ist halt klar, ist irgendwie Comic oder illustrierte Bücher sind auch immer wieder als Propagandamaterial nutzbar. Und deswegen finde ich es halt einfach gerade gut, dass ein Typ, bei dem du es erwartet hättest, dass er sich vielleicht richtig, richtig, richtig die Satirekeller auspackt, dass er halt relativ sachlich reingegangen ist.
Ja, finde ich auch gut.
I don't revere
well, not
the Bible.
Clearly. Actually, yes, so let's talk about that. I wrote a couple sentences after talking to you and I mentioned something about the fact that you weren't using Genesis for spiritual guidance.
No.
Because you found it too primitive. And I can't tell you the amount of mails that we've been getting just on that.
No,
or Crumb
really.
Finds the Bible too primitive.
Well, yeah, come on. I mean... Genesis, you know, wow, it's very primitive morality. It's tribal, you know. It's, if you're going to use that for moral guidance, I think you're going to be in trouble.
Ja, gut, es gibt wahrscheinlich eine Millionen-Adaption von der Bibel.
Comic-Adaption von der Bibel ist eigentlich ein ganz alter Hut. Man darf ja nicht vergessen, im Mittelalter haben die Leute ja nicht lesen können. Also die wenigsten konnten lesen. Also gab es halt Bibeln für das normale Volk. Und die waren natürlich bebildert. Mhm. Also eigentlich gab es immer schon Bildergeschichten der Bibel. Also das ist jetzt eigentlich ein alter Hut. Was Crumb halt einfach gemacht hat, ist, dass er halt einfach so ein paar Schlaglichter gesetzt hat auf ganz große Geschichten, die halt irgendwie klar waren. Irgendwie, wie ist es entstanden und Wet Sea Pedestrians und so weiter. Also ich meine, sind natürlich wirklich durchgeknallte Geschichten dabei. Das Meer teilt sich vor mir und so, klar. Aber wenn du dir die Metaphorik anguckst, die hinter diesen Sachen steht, da gibt es bestimmt einen Haufen Theologen, die dir großartige Geschichten erzählen können, wie das jetzt gemeint ist oder so. Würde mich tatsächlich auch mal interessieren, wie die halt Crumbs Bibel beurteilen würden. Weil wir beide, ich glaube, wir sind jetzt nicht so bibelfest, dass wir wissen, was er da macht. Und da wäre es halt tatsächlich mal spannend, mit jemandem, der das beruflich macht, wie der dazu steht. Das würde mich tatsächlich mal interessieren.
Ja, ich weiß nicht, ob ich das so spannend fände, aber wenn, ja, irgendjemand, der zuhört, hat jemand das Ding gelesen und kennt sich mit der Bibel aus, da machen wir eine Sendung zu.
Ja, genau, wir shanghaien unseren Theologen und sourcen das einfach aus. So.
Genau. Insbesondere beim Film haben Adaptionen ja oft den Ruf, schlechter zu sein als die Vorlagen. Ist das bei Comics auch so?
Ich tue mir mit so Werturteilen meistens sowieso ein bisschen schwer, weil die Sache ist halt, was ist schlechter? Wo kommt da die Wertigkeit her? Ich finde halt einfach, meine Definition von einer schlechten Comic-Adaption ist halt einfach, wenn es nur ein bebildertes Buch ist. Was es gibt, halt einfach so Bleiwüsten, wo es dann halt ist, dann hat man so ein, zwei Bilder dazwischen und dann hast du halt viel Text. Das finde ich ein bisschen nervig. Besser finde ich es halt, wie ich das eben schon mal gesagt habe, wenn man Dinge, die man einfach im Text hat, wenn man die rafft und dann halt in Bildern zusammenfasst. Und dann halt einfach, weißt du hast eine Beschleunigung durch die Bildsprache, du kannst einen viel schnelleren Text erschaffen. Das finde ich spannend. Also wenn die Adaption entweder das Ding beschleunigt oder verlangsamt. Das heißt, es verändert halt schon mal den Text. Das finde ich geil. Das ist meines Erachtens eine gute Adaption. Und auf der anderen Seite dann halt auch, im Endeffekt gibt es ja eigentlich nur drei Arten, wie du was machen kannst. Entweder super werktreu oder gegen den Strich oder so, dass der Leser nicht entscheidet, wie du jetzt halt gerade als Zeichner vorgehst. Wobei ich die eigentlich immer am sympathischsten finde, wenn du halt nicht weißt, wie meint er das jetzt. Also wenn er dich halt immer so ein bisschen in der Schwebe lässt. Das ist meines Erachtens halt die Art und Weise, wie man eine Adaption machen kann. Ich meine, Literaturadaptionen sind mal ganz ehrlich, Butter bei die Fisch. In erster Linie ist es halt mal was sich verkaufen lässt, weil das natürlich auch normale Buchleser anzieht. Und genau da liegt, glaube ich, auch der Knackpunkt. Wir schlagen uns ja seit ein paar Jahren mit diesem komischen Graphic-Novel-Begriff rum. Und irgendwie hat das schon ganz, ganz irrsinnige Blüten mit sich gebracht. Da kommt es mir an manchen Stellen so vor, dass der Bildungsbürger mit seinem Buntstift jedes Schulbuch, was nicht bei 3 auf dem Baum ist, halt Graphic-Novelisiert. Und das kann es halt eigentlich auch nicht sein. Ich meine, es gibt super gute Sachen, aber dann halt auch einfach Sachen, wo ich mir denke, das könnte man sich einfach schenken. Und dann gibt's halt einfach so super konservative Sachen wie die Brockhaus, illustrierten Brockhaus-Klassiker. Das ist dann halt irgendwie so, was weiß ich, Huckleberry Finn und solche Sachen. Jules Verne, halt die Klassiker, also Kinderbücher, die der halt irgendwie jeder mal irgendwie gelesen hat. Diese Adaptionen sind aber meistens halt in so einem ganz langweiligen, bisschen an die Lean Claire angelegten 70er-Jahre-Gan-Stil gemacht. Und das ist halt einfach meines Erachtens, das ist halt irgendwie, das sind dann illustrierte Bilderbücher mit irgendwie mehr Text. Und das ist halt meines Erachtens halt keine wirkliche Adaption. Das heißt nicht, dass sie nicht gut sind. Also wie gesagt, ich würde das niemals verdammen und ich finde es auch gut, wenn jemand, der sowas in die Hand gedrückt kriegt, wenn Oma dem Enkel das schenkt, weil sie denkt, der liest eh nicht und liest dann den Comic und greift dann im Endeffekt vielleicht irgendwann auf das Buch zurück. Finde ich sehr, sehr gut, wenn es ein Türöffner ist in diese Welt. Aber ich persönlich finde, dass es halt nicht wirklich so eine, für meine Art und Weise, wie ich denke, weil ich aber auch sehr mit sehr viel Comic mich beschäftigt habe. Da ist es halt einfach so, dass, glaube ich, meine visuelle, also wie die visuelle Bildsprache ist, ist halt natürlich eine ganz andere. Muss man nicht teilen, diese Ansicht, aber ja. Bert hier aus dem Umfug nennt das ja immer mundgemalt. Das finde ich immer ziemlich witzig, wenn es dann halt einfach so ein Krakelstrich ist und das ist ja Kunst und das hat viel Text dabei und das muss auch gar nicht gut aussehen, weil das ist ja Kunst. Und dann denke ich mir dann halt immer so, ja, aber es ist deine Kunst, die kannst du behalten. Also. und auf der anderen Seite, ich finde halt mitunter so Sachen, wenn jemand halt irgendwie wirklich so so ein Topseller sich vornimmt und den dann halt einfach illustriert. Und du weißt halt ganz genau, er hat Erfolg damit. Er macht es aber auf eine clevere Art und Weise. Und es ist halt irgendwie witzig. Und du merkst, der Typ hat der Mensch hat Spaß, halt irgendwie dieses Ding umzusetzen. Mhm. Finde ich das tausendmal besser als irgendwie so eine bemühte Literaturadaption, die dann halt eigentlich im Endeffekt auch nur so, ja, dazu dient, dass die Deutschlehrerin halt einfach die Klasse wieder in den Wahnsinn treibt.
Mhm. Ja, ich denke auch, eine gute Adaption muss einfach funktionieren, egal ob im Comic oder im Film. Das muss einfach als eigenständiges Produkt funktionieren. Und mit der Vorlage zu vergleichen, ist einfach schwierig. Also da muss man sich, glaube ich, auch als Fan von einem Buch oder von einem Film dann auch ein bisschen davon lösen und das einfach als eigenes, eigenstehendes Produkt irgendwie versuchen wahrzunehmen.
Ja, das auf jeden Fall. Ich denke halt, da störe ich mich halt auch mal dran, wenn dann sagen, ja, aber das Buch ist viel besser als der Comic. Nein, der Comic ist viel besser als das Buch. Also wenn dann halt irgendwie so diese Deutungsmacht halt irgendwie wieder ausgefochten wird, was ist jetzt besser? Das ist totaler Bullshit. Also im Endeffekt ist es halt jedem selber entschieden. Wenn jemand halt einen Comic flasht, dann flasht ihn halt der Comic. Und wenn ihn das Buch flasht, dann ist das halt einfach so. Im Endeffekt, der Leser muss halt Vergnügen dabei haben. Und es ist gar nicht wichtig, ob jetzt in der Diskussion mit den Kumpels du sagen kannst, ja, aber ich habe recht. Das ist völlig egal. Und im Endeffekt, wenn der eine das Buch gelesen hat und der andere den Comic und sie diskutieren über den Stoff, ist ja auch schon wieder was gewonnen. Weil darum sollte es doch eigentlich gehen. So.
Ja. Es gibt beim Film ja viele oder einige Adaptionen, die bekannter sind als die Bücher, auf denen sie basieren. Also Blade Runner fällt mir da zum Beispiel ein. Gibt es sowas im Comic auch?
Also du meinst, dass es ein Buch gibt, wo der Comic bekannter als das Buch ist?
Genau, oder wo das Comic auf einer Kurzgeschichte basiert und man weiß es gar nicht oder so.
Ist schwierig, weil bei Comic-Adaptionen ist es natürlich immer so, dass halt im Vorfeld Based On irgendwie dabei steht. Also ich glaube, es gibt sicherlich Comic-Kurzgeschichten, wo man nicht genau weiß, wo sie herkommen. Ich glaube, das Einzige, wo man sagen könnte, dass der Comic wahrscheinlich, der Film umgekehrt wurde, wahrscheinlich der Film bekannter als der Comic ist, ist auf jeden Fall Persepolis. Da wussten ja viele nicht, dass es auf dem Comic basiert, der ja auch vom zeichnerischen Stil halt ganz anders ist als der Film. Also der Film ist ja wirklich großartig, weil er halt unglaublich charmant hat, diese ganze Schattenzeichnerei der iranischen Kunst halt aufgreift.
Ja gut, aber so rum ist es, glaube ich, recht häufig, dass es Filme gibt, bei denen die Leute nicht wissen, dass es auf einem Comic basiert.
Ja, aber ich meine, das ist ja wirklich eine Comic-Adaption. Das ist halt, lustigerweise ist das andere bei Walls with Bashir. Da dachten ja viele Leute, Walls with Bashir basiert aus einem Comic. Da ist aber der Comic der abfotografierte Film. Das ist eigentlich auch ein witziges Ding. Aber ich glaube, es gibt keinen Comic, der jetzt bekannter ist als das Buch oder... Vielleicht gibt es einen Comic, der einigermaßen bekannt geworden ist von einem Buch, das nicht so bekannt ist. Sagen wir es mal so. Das könnte es vielleicht geben, aber wüsste jetzt auch nicht.
Okay. Kann es sein, dass im Comic Vorlagen freier adaptiert werden können, weil halt auch gerade Zeichnungen und Bilder einfach, weil man da mehr Spielraum hat, freier mit der Vorlage umzugehen?
Ich glaube, es ist halt einfach dieses Ding dadurch, dass du beim Comic dir den Film selbst erschaffen musst zwischen den Panels, also durch diesen Fluss, den Gedankenfluss beim Lesen zwischen den Panels, gestaltest du dir ja deinen eigenen Film. Ich glaube, beim Film ist es natürlich so, der muss natürlich dadurch, dass er bewegte Bilder hat, natürlich eine Geschichte erzählen, die länger ist und muss halt einfach mehr Stoff reinbringen. Du kannst es beim Comic, glaube ich, deutlich mehr konkretisieren, vielleicht auch polarisieren. Ich glaube, das Ding ist halt einfach, wenn es eine Adaption von einem Roman ist, dann hast du halt irgendwie, keine Ahnung, ist ja nicht jeder so ein Thomas Mann, aber nehmen wir mal an, es ist nicht ein Satz über drei Seiten, sondern so über drei Seiten eine Beschreibung. Und dann kannst du einfach entweder das lesen oder jemand liest das und macht ein Bild dazu. Und da kannst du halt schon eine sehr, sehr scharfe Raffung hinkriegen. Also, und ich meine, beim Comic ist es natürlich auch so das Absurde, dass im Comic funktioniert ja alles, weil es visuell funktioniert. Also wenn du dann halt einfach sagst, es gibt einen rosafarbenen Berg und auf dem rosafarbenen Berg wohnt ein Drache und so weiter. Du erzählst halt ganz absurdes Zeugs, du malst es halt und es ist glaubwürdig, weil das halt nur mal im Comic funktioniert. Und das ist halt, wenn du das im Buch beschreiben willst, wenn du jetzt kein Pratchett bist, wird es halt relativ schwierig, halt einfach so verdrehtes Zeugs irgendwie lustig darzustellen. Und ich glaube, genauso wie dieses lustige Zeugs über Bilder darstellen kannst du auch sehr fiese Sachen halt konkretisieren. Das geht, glaube ich, auch, dass du dann halt Hast natürlich auch die Möglichkeit, nimmst Farbe, also je schwärzer, umso besser, oder vielleicht noch die Schraffur oder Enge. Ich meine, du hast ja extrem viel, viel Spielraum, wie du grafisch Dinge umsetzen kannst und Stimmung umsetzen kannst. Das kann der Film natürlich auch. Ich tue mir aber wirklich ein bisschen schwer so mit so einer Medienkonkurrenz. Also Film ist Film, Buch ist Buch und Comic ist Comic. So hat jedes Genre, jedes Medium, genau, nicht Genre. Jedes Medium hat irgendwie so seine Vorzüge. Was ich am Comic halt geil finde, ist, du kannst dich halt an einem Bild wirklich festsaugen. Du kannst dann halt einfach mal zuklappen und dann nochmal einsteigen. Beim Film kannst du natürlich auch, musst du anhalten, nochmal machen und so weiter. Beim Buch geht's auch, liest halt irgendwie die Seite nochmal.
Aber beim Film hast du ja auch keine stehenden Bilder, sondern wenn du nicht gerade auf Pause drückst, dann hast du ja einfach nur bewegtes Bild die ganze Zeit. Mhm. Und wenn du das tust und auf Pause drückst, um ein Bild festzuhalten, dann ist es ja nicht, das ist ja nicht der Sinn des Films, dass man mittendrin auf Pause drückt und sich ein Bild anguckt.
Ich glaube, es ist auch nochmal eine andere Sache, die dabei ganz interessant ist. Beim Comic ist es natürlich auch so, du weißt ja meistens gar nicht, was dich auf der nächsten Seite erwartet. Beim Buch ist es klar, du schlägst um und da sind Buchstaben. Also schwarz-weiß irgendwie so, kennbar. Beispielsweise bei Betraven, wo man nachher noch irgendwie draufkommt, ist es halt einfach so, da weißt du halt wirklich nicht, wie die nächste Seite aussieht, weil da halt immer wieder ein grafischer Wechsel da ist. Mhm. Das ist auch das, was ich beim Comic total geil finde. Was, wenn du dich da mal eingefunden hast in einen grafischen Stil, schlägst du um und plötzlich was ganz anderes. Und ich meine, da kannst du natürlich vor- und zurückblättern. Das ist halt einfach dann nicht mehr anschlussfähig. Und das finde ich halt geil, dass du halt so einen richtigen Bruch reinbringen kannst, weil das halt die Erzählgeschwindigkeit extrem beschleunigt und ganz abrupte Wechsel mit sich bringen kann. Das finde ich im Comic immer noch großartig. Mhm. Und das ist im Film, wenn du so einen ganz krassen Bildsprachenwechsel hast, ist das meistens eher so, Und der Film ist natürlich, der nimmt dich ein bisschen so an der Hand und führt dich halt durch. Das ist halt einfach, Comic ist, keine Ahnung, interaktiver, kann man das sagen?
Nee, ich glaube nicht. Was du meinst.
So.
Ja, ich weiß schon, was du meinst, klar. Dass man mehr gefordert wird visuell. Also, dass man zusätzlich visuell gefordert wird.
Das ist eine schöne Formulierung, dass man zusätzlich visuell gefordert wird. Das finde ich schön. Und du musst dir halt einfach deine eigene Geschichte erzählen. Das ist halt, der Film macht das ein bisschen für dich. Entmündigt dich halt auch irgendwie so ein bisschen. Und beim Comic ist es halt was anderes.
Ja. Ich habe gerade im Hinterkopf die Überlegung, ob nicht diese Bildebene einen Text in jedem Fall so stark verfremdet oder ergänzt, dass es eigentlich grundsätzlich dann nichts mehr mit dem ursprünglichen Werk zu tun hat. Wie du schon sagtest, du liest einen Text und machst dir die Bilder selber im Kopf. Wenn du Bilder bekommst, dann hast du es ja eigentlich mit einem komplett anderen Werk zu tun. Da findet ja direkt vom auf der Bildebene so viel Interpretation des Textes schon statt, dass der Vergleich eigentlich blödsinnig ist. Also dann kann man kann es nur mögen oder nicht.
Ne? Ja, aber gerade da ist der Comic ja das spannende Ding, weil es ist ja nicht so, dass ein Comic halt irgendwie quasi den Text halt irgendwie verbildert. Es ist ja halt einfach so, der Comic arbeitet ja mit Bild und Text. Das heißt, du kannst halt einfach, gerade durch die Verschränkung von Bild und Text, dadurch, dass es auf der schnell erfassbaren Bildebene du halt einfach eine gewisse Assoziation erzeugen kannst und dem Ganzen vielleicht dann noch einen Text entgegenstellst, der schräg ist oder vielleicht gar nicht richtig zum Bild passt, kannst du halt ganz andere Effekte produzieren, als du jetzt halt beim alleinigen Text machen würdest. Mhm. Das ist halt das, was ich extrem spannend finde, und deswegen finde ich halt auch immer man sollte auch einfach das Potenzial dieses Mediums halt einfach akzeptieren, dass es halt einfach was anderes sein kann und nicht sagen, das war mal ein Buch und jetzt ist ein Comic, so als wäre es eine Schrumpfform. Es ist halt was ganz anderes.
Ja.
Und das ist halt einfach etwas, was mich an manchen Stellen echt wirklich ärgert, dass, ich meine, es hat sich in den letzten 20 Jahren in Deutschland viel getan, aber die Akzeptanz für das Medium ist immer noch nicht da. Wenn man hat immer noch Unterhaltungsliteratur und Ernstliteratur, heute sagt man dann halt Graphic Novel und Comic, im Endeffekt ist aber, weißt du, der Graben ist halt immer noch da und es kotzt mich einfach an.
Es ist ja naheliegend, dass, so wie Crump es mit der Bibel gemacht hat, dass man den Text 1:1 aufnimmt, aber so wird es natürlich oft nicht gemacht, zum Glück. Literaturadaption bedeutet nicht, wir nehmen hier eins zu eins den Text oder kürzen ihn vielleicht ein bisschen und machen dazu Bilder, sondern Literaturadaptionen sind im Comic meist schon sehr stark interpretierte Werke, die auch überhaupt teilweise gar nicht den Originaltext verwenden, oder?
Oder in Auszügen. Also ich finde das auch auf jeden Fall gut. Ich glaube, das können wir nachher an den Beispielen noch ein bisschen plastischer machen. Ich meine, eine Adaption muss auch nicht immer so ein extrem werktreu haben. Ich meine, Crumb hat ja auch nicht die ganze Bibel gemacht. Er hat ein paar Auszüge aus der Bibel gemacht. Und ich meine mal ganz ehrlich, das wäre total langweilig, wenn man einfach nur ein Buch abfilmen würde oder nur aus dem Buch einen Comic machen würde. Ich meine, das Buch erzählt halt eine Geschichte. Und jeder, das ist ja auch so, es ist ja nicht so, dass ein Buch von jedem Leser gleich wahrgenommen wird. Es ist ja eine Geschichte. Jeder liest dieses Ding anders, jeder bringt andere Bezüge mit rein. Es ist ja halt einfach, was wir von draußen mitten in die Literatur halt reinbringen. Das macht ja erst die Geschichte aus. Und genauso ist es halt auch beim Comic. Es kann halt einfach sein, dass bei dem einen halt irgendwie diese Schraffur, die jetzt beispielsweise Plane oder Sfar an Tag legen, halt gar nicht gefällt, dieses Schrubbelige und denken, nee, was soll denn das? Oder mit Lemires kantigen Figuren halt überhaupt nichts anfangen können. Andere Leute sagen halt ja und irgendwie geht mir dieses glatte, rundnasige hier von Hergé gar nicht rein. Wie gesagt, es ist natürlich einerseits, schaffen die Figuren so eine Vereinfachung? Comic-Figuren sind ja meistens, das hat ja MacLeod in seinem Comic, seinen Comic-Werken halt auch scharf rausgearbeitet, dass eigentlich eine Comic-Figur möglichst wenige ganz spezifische Körpermerkmale aufweisen kann. Das sind halt alles irgendwie Charakterskizzen. Ich meine, der Punisher weiß halt immer, schmerzverzerrtes Gesicht und irgendwie böse. Und dann kriegt er halt noch irgendwie so einen schönen Bizeps und breiten Brustkorb und dann noch irgendwie so ein T-Shirt, zack, zack, weiß ein paar Attribute, dann weißt du, okay, bad guy. Mhm. Und
Totenschädel auf dem Shirt, so ein klares Ding. Ja, so.
Auf der anderen Seite, weißt du, dann hast du halt einen Haufen französische Comics, dann ist halt einfach dieses kleine, süße Elfenmädchen, das ist halt irgendwie so ein bisschen dekultiert und hat halt, und sind halt vereinfachte Figuren. Im Endeffekt ist es aber halt einfach auch manchmal gut. Also manchmal braucht man gar nicht mehr. Also es ist eine Figur, die funktionieren muss. Und ich meine, guck dir an, wenn wir jetzt beim Film sind, es gibt halt so ein paar Teile, wo du genau weißt, da brauchen Leute eine Zehntelsekunde erkennen, wer es ist. Da muss er nicht sagen, eine Frage noch. Du musst halt einfach nur diesen Typ mit dem zerknautschten Gesicht und seinem Trenchcoat sehen und du weißt halt, ja, er da. Und wenn die sich halt verselbstständigen, also wenn das halt irgendwie so eine Marke wird, ist das eigentlich auch ganz cool. So funktionieren ja auch Serien immer. Und ich glaube, das ist vielleicht auch eins der Probleme, die viele Leute immer noch mit Serien haben, dass sie denken, das sind halt immer so serielle Geschichten. Also die halt in der Hinsicht halt gar nicht verstehen können, dass auch einfach ein Comic in einem abgeschlossenen Buch halt eine geile Geschichte erzählen kann, aber halt auch in einer Serie total großartige Sachen erzählen kann. Ich meine, ich habe Landfäust von Treu habe ich halt irgendwie vor einem Jahr erst kennengelernt.
Was ist das?
Das ist so eine super lustige Geschichte über so einen Typ in so einer Elfenwelt und halt total lustig und die hauen sich halt mit Drachen und super schöne Persiflage, schöne Satire auf dieses ganze Fantasy-Zeugs. Relativ clever, auch so die Kante wie Pratchett, also der ja es auch schafft, immer wieder in so seinen Fantasy-Abenteuern halt irgendwie Sozialkritisches zu verpacken. So ist Landfäust halt auch. Klar, sind da halt irgendwie, da ist wieder die kleine Elfe mit den schönen Möpsen, so klar hast du da auch wieder, aber es funktioniert halt. Und es ist halt genauso wie halt irgendwie ein Theaterstück halt ein festgelegtes Personal hat, hat halt einfach eine Comicserie das eben auch. Mhm. Und irgendwie zu erwarten, bei den ganzen harten Fundis, der Comic ist anders und erhaben als alles andere, das ist totaler Quatsch. Der Comic ist halt genauso eine Remix-Geschichte wie alles andere, was produziert wird, egal ob es jetzt Bühne oder Leinwand ist. Und da sollte man irgendwie weg von kommen und einfach sagen, hey, das ist gut. Und wo es herkommt, ist egal.
Jo. Dann wären wir doch mal jetzt ein bisschen konkreter. Ich habe hier einen Stapel fette Bücher vor mir liegen auf dem Tisch, die Markus hier hingelegt hat. Und da willst du jetzt ein paar vorstellen. Also ein paar Literaturadaptionen, die dir besonders gut gefallen haben.
Ich fange mit einem an, wo tatsächlich auf dem Rücken Graphic Novel draufsteht. Was ein bisschen traurig ist an der Sache, ist es tatsächlich noch Eichborn-Titel. Eichborn ist ja leider über den Jordan gegangen, wo wir schon wieder in der Bibel wären. Eichborn hat damals ein Es ist eine Adaption von Ray Bradburys Roman 454 von Tim Hamilton. Was meines Erachtens halt einfach ein Klassiker ist, klar kann man sagen, Schullektüre und so weiter, ist aber meines Erachtens auch immer noch eine der besten Dystopien, die ich kenne. Und da ist es halt wirklich so, dass dadurch, dass es halt wirklich so eine extrem verstörende Gesellschaft ist, in der sie da leben, wo wirklich der die Idee vom Buch an sich ja nochmal rausgearbeitet wird. Es ist ja eine Gesellschaft, die ohne Bücher lebt. Also die kommen immer weiter weg davon, knallen sich die ganze Zeit halt so mal rein, haben halt immer nur noch Fernsehen an, lesen halt nicht mehr. Die Feuerwehr löscht keine Brände mehr, sondern legt sie, um Bücher zu verbrennen. Es geht halt wirklich um die Macht von Literatur. Und da wären wir auch bei der Macht von Comics, wie mächtig halt ein Bild ist. Und da sind halt natürlich Szenen dabei, wenn die Feuerwehrleute halt in irgendein Haus reingehen. Und dann die ganzen Bücher einer alten Dame halt aus dem Flur auf den Boden werfen, mit Kerosin übergießen und anzünden, ist das natürlich, das kann man lesen und das ist ganz schön erschreckend. Aber wenn du dann die Bilder hast, die Bilder, die Hamilton gewählt hat, sind relativ hart. Mhm. Beispielsweise hier diese Splash-Page, wo dann halt diese brennende Frau auf der Treppe steht. Das ist im Buch auch krass beschrieben, das ist natürlich auch echt derbe, aber hier, wo du dir denkst, was, sie opfert sich halt. Sie ist halt irgendwie so ein Märtyrer für ihre Bücher. Also sie will halt nicht in der Welt ohne ihre Bücher leben und geht lieber ins Feuer, als dass sie weiterlebt. Das ist an sich halt schon echt ein derbes Bild. Und ich habe den Roman halt schon lange nicht mehr gelesen, habe das wieder gelesen und habe mich daran erinnert, wie sehr mich damals die Szene im Buch berührt hat. Mhm. Und ich meine, wenn eine Adaption so läuft, finde ich das auf jeden Fall richtig cool. Und das war halt einfach ein Buch, wo sie es halt auch angeboten hat, weil Bradbury selber halt Comic-Szenarien geschrieben hat, da auch offen war und gesagt hat, ja, mach das. Und du siehst halt einfach auch, dass es künstlerisch, das ist ziemlich eigen, das ist halt nicht so cheap. Und das ist auf jeden Fall eine Adaption, wo ich mir denke, so kann man durchaus Klassiker umsetzen. Und es ist auch nicht so bleiwüstig. Also es ist natürlich schon sehr, noch immer sehr, sehr textlastig, aber dann halt schön in die Panels eingebaut. So dass man das gut als Comic lesen kann, der natürlich ein bisschen mehr Text hat, ohne dass du dann halt irgendwie das Gefühl hast, du liest ein Buch, wo die Bilder nur stören. Das ist auf jeden Fall meines Erachtens. Da würde ich tatsächlich diese Graphic Novel, die vorne draufsteht, diesen Begriff unterschreiben, weil das ist halt wirklich eine gute Mischung aus Text und Bild.
Und wenn du das Buch dazu auch gelesen hast, kannst du dich dann noch daran erinnern, ob du die Stimmung ähnlich fandest beim Buch wie im Comic? Kann man das überhaupt hinterher sagen? Ich weiß es nicht. Aber
ich kann nicht sagen, dass ich die Stimmung im Comic sogar deutlich beklemmender fand. Also das Buch ist großartig. Ich meine, ich habe das halt irgendwie, wie wahrscheinlich so die meisten Leute Fahrenheit gelesen haben, so mit 16, 17, wo man anfängt, sich halt irgendwie eher zu politisieren oder irgendwie über das, was einen umgibt, nachzudenken. Fand ihn damals natürlich großartig. Jeder weiß natürlich irgendwie hier 451, also Fahrenheit 451 ist die Temperatur, bei der Papier Feuer fängt. Das hat Bradbury dem ganzen Ding vorgestellt, als Thema quasi. Und das ist eigentlich schon, also Fahrenheit ist natürlich auch ein Buch über die Vernichtung von Kultur. Am Ende ist es halt einfach so, dass die ganzen Bücher verschwinden. Es gibt halt Büchermenschen, die dann in die Wälder abhauen und dort die Bücher auswendig lernen und dann halt an andere Leute weitergeben, um halt einfach das Wissen zu bewahren. Also, und das ist eigentlich ganz, ganz krass, weil Bücher ja eigentlich damals die Erfindung waren, die von der oralen Tradierung, also die Weitergabe über mündliche Überlieferung, halt zu dem Buch geführt haben und dann halt einfach das Wissen für alle Leute zugänglich gemacht haben. Mhm. Und dass am Ende von dieser modernen Gesellschaft eigentlich der Rückfall in diesen Zustand wieder steht. Wir sagen ja immer, die Wilden, die können ja nicht lesen, haben keine Bücher etc. Dass eigentlich am Ende von so einer hochtechnischen Gesellschaft dieser Rückfall in diese Zeit im Zentrum steht, das ist schon krass an dem Buch. Und wie gesagt, das ist tatsächlich ein Comic, wo ich sagen würde, der hat mich mehr berührt als das Buch. Und das Buch war schon nicht unwichtig.
Okay. Weiter.
Weiter. Dann kommen wir mal zu einem. Das Schöne an der Sache ist, meines Erachtens sind Kinderbücher ja meistens keine Bücher, die nur für Kinder gemacht sind. Die meisten Kinderbücher kannst du als Kind lesen und kannst du als Erwachsener lesen. Und das sind wahrscheinlich zwei verschiedene Erfahrungen. Es gibt eine unglaublich großartige Adaption, die vielleicht eine der besten Literaturadaptionen ist, die ich kenne.
Und das ist ein unglaublich schickes Buch. Auf jeden Fall. Also das macht schon mal direkt was her. Ja. Das hat auch so verschiedene Drucktechniken auf dem Cover und so. Also ja, sehr beeindruckend. Und es ist?
Es ist Pinocchio von Winschluss. ist bei Avant Verlag verlegt worden, der sowieso eigentlich auch wie Reprodukt einer von diesen Indies ist, die immer ganz super schöne Sachen machen. Winchlers ist interessanterweise auch der Typ, der die Adaption von Persepolis gemacht hat. Die Filmadaption, die war ja sehr glatt, sehr schön und hier ist es halt einfach so, dass es ganz was anderes ist. Es ist halt sehr roh, sehr schraff. Ja. Und da ist es halt einfach so, das Interessante ist, dass der Comic zum einen fast ohne Worte auskommt. Also da ist nur am Anfang mal ein bisschen Text und dann ist der Rest des Comics fast komplett wortlos, außer sind immer so Zwischensequenzen da drin von Jimmy der Wanze, die im Original halt irgendwie der Freund von Pinocchio ist. Die sind halt mit Text und Jimmy die Wanze ist halt irgendwie nicht der Kumpel von Pinocchio, sondern so ein super kaputter Typ, der auf allen möglichen Drogen ist. Mhm. Und was spannend ist, ist ja, Pinocchio ist eigentlich von seinem Autor, also ist eine Kinderbuchfigur. Der Autor hieß Carlo Caludi, ist eigentlich auch eine Zeitungsfigur gewesen, also eine Zeitungsgeschichte.
Ach so.
Und ist dann später zu dem Buch gemacht worden und ist im Endeffekt eigentlich, hat es auch pädagogische Ansätze gehabt. So, das ist halt einfach, die Geschichte kennt eigentlich fast jeder. Es ist irgendwie der Junge aus Holz, wenn er lügt, wächst seine Nase. Was halt klar macht, irgendwie, du sollst ja nicht lügen. Dann haben wir Geppetto, der ihn halt gemacht hat. Das ist ein alter Mann, der in armen Verhältnissen lebt und irgendwie keinen Sohn hatte. Also schafft er sich halt ein Kind. Also es ist auch das Erschaffen von künstlichem Leben irgendwie, was ganz interessant ist. Mhm. Hier ist es aber so, dass Geppetto gar nicht so ein Menschenfreund ist. Geppetto ist eigentlich ein Waffenproduzent. Und er entwickelt Pinocchio als Waffe und will es halt schnellstmöglich ans Militär verhökern. Ist super schwarz, super böse, das Ding. Was darin aber ganz interessant ist, ist, dass der Comic halt wirklich extrem nah am eigentlichen Thema bleibt. Also es ist wirklich so, Pinocchio läuft durch die Welt und versucht die Welt zu begreifen und versucht halt ein echter Junge zu werden. Also er trifft halt auch eine Fee und sein Wunsch ist ja, ein echter Junge zu werden und nicht ein Junge aus Holz, was halt nicht so klappt. Und er trifft dann halt wirklich auch auf die Figuren im Comic, die du so auch kennst. Er trifft halt auch auf Kerzendocht, mit dem ist er dann auch unterwegs zum Spielzeugland. Und im Spielzeugland gibt es dann halt den Kutscher, den es halt im Originaltext auch gibt. Der ist sehr an Mussolini angelehnt. Was ganz interessant ist, weil ja der eigentliche Autor ein Italiener ist. Mhm. Und da ist es halt einfach so, dass die ganzen, im Buch ist es halt einfach so, dass der Kutscher die Kinder auf der im Spielzeugland leben lässt. Die können da so viel Süßigkeiten futtern, wie sie wollen und können halt alle Karussells benutzen etc. Und irgendwann sind sie so träge und verwandeln sich dann in Esel und der Kutscher verkauft sie halt alle und wird dadurch reich. Mhm. Und hier ist es so, dass der Kutscher eigentlich so eine Mussolini-Figur ist. Und es gibt halt so eine ganz hässliche Szene, wo er dann die Jungs verwandeln sich in Wölfe mit Waffen. Also es ist halt schon sehr, sehr krass auf den Punkt gebracht. Und da ist es halt einfach dadurch, dass ganz, ganz wenig Text ist. Hier zum Beispiel, wo du dann die Szene hast, er grinst halt so hier, das Super-Warboard und der super sinistre Militär so, aha, guckt. Und dann halt so eine Splash-Page, wo halt Krieg geführt wird, was für eine Superwaffe es ist, also wo er halt rumfaselt, was man damit alles machen kann. Mhm. Währenddessen vernascht seine Gattin halt Pinocchio, lässt sich von ihm mit der Nase, was ja naheliegend ist, verwöhnen. Dummerweise ist in der Nase auch ein Projektil eingesetzt und der kleine Pinocchio bringt die Frau dann um, ungewollt. Also ein echt böses, schwarzes, dreckiges Ding und hat mit der pädagogischen, liebenswerten Vorlage nicht viel zu tun. Also ist echt gegen den Strich geputzt. Aber ist gerade deswegen halt auch so ein unglaublich geiles Ding, weil es hat schon dieses Erwachsenwerden von dem Jungen in der heutigen Welt halt irgendwie so ein bisschen ist. Also schon derbe.
Also du hast gesagt, es ist trotzdem von der Grundidee her sehr nah an der Vorlage, aber die eigentliche Geschichte, die erzählt wird, ist schon sehr, sehr frei interpretiert, nacherzählt.
Ja, das auf jeden Fall. Aber es ist halt im Endeffekt ist halt Pinocchio halt die Hauptfigur, um die es geht. Und er geht halt auch seinen Weg. Also du kannst halt wirklich, wenn du das Buch parallel dazu lesen würdest, würdest du sehen, dass er nah am Werk ist. Dadurch, dass er aber halt komplett auf Text verzichtet. Es ist halt wirklich, dass er nur in Bildern erzählt. Das ist schon echt spannend. Und da weiß ich gar nicht, wie du das Ding nennen sollst. Ich meine, er hat glücklicherweise nicht irgendwie draufgeschrieben, Comic oder Graphic Novel oder irgendwas. Es ist halt einfach eine unglaublich schwarze Variante dieses Buches.
Mhm. Ja.
Und macht Spaß. Also gut, wenn man so, man muss halt irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein Seelchen haben wie ich, dann kann man das wahrscheinlich sehr genießen.
Der Stil, der Zeichenstil ist so ein bisschen erinnert so an Funny, aber so cartoonig, aber ist ziemlich düster auch.
Na, da steckt halt auch super viel drin. Da sind so Sachen da drin, die mich so extrem an Crump erinnern. Dann sind so Sachen dabei, die sind halt wirklich echt schwarz irgendwie. Dann so, keine Ahnung. Also das ist halt auch einer von den Comics, wo ich mir sage, ey, man kann drüber schreiben, man kann drüber reden, aber im Endeffekt, weißt du, liest das Zeugs, dann wirst du halt verstehen, was das ist. Das ist halt was ganz anderes. Das ist so hier Funny-Stil, also wechselt halt auch ganz, ganz viel.
Stimmt, ja, es wechselt auch die ganze Zeit. Ne?
Also sind ganz, ganz viele Brüche drin und... Das
ist aber von einem Künstler.
Ja. Von einem Künstler, genau. Und der Typ ist halt wirklich gut und hat auch so ganz schwarze Sachen, wie zum Beispiel hier die zugeschneiten Zuckerstangen, wo dann die Raben drauf sitzen und die toten Kinder dranhängen. Das ist echt böse.
Das ist jetzt schon so ein Aquarellbild gewesen.
Ja, genau. Genau, also dann halt einfach hier mit viel Tusche und... dann hier halt, das ist fast schon wieder Disney an manchen Stellen. Also es ist wirklich, wirklich großartig.
Ja, schönes Ding. Ja. Schönes Ding. Gut, nächstes.
Bleiben wir gerade bei den Kinderbüchern. Mhm. Splitter Verlag hat damals eine sehr, sehr schöne Adaption von Alice im Wunderland rausgegeben. Relativ zeitnah zur Veröffentlichung vom Film. Burton war das, glaube ich, auch, oder?
Das war Tim Burton, ja.
Genau. Kann man natürlich auch sagen, okay, kluge Entscheidung, ist von Clovel und Claudette gemacht, die mir beide auch bis dato nichts gesagt haben. Da ist es halt einfach so, dass es so mir anfänglich der Stil nicht so ganz gefallen hat, weil es so schöne Aquarelltechnik ist, die dann aber sehr klar ist und dann halt mit der Computerkoloration drüber gegangen ist. Mhm. Fand ich nicht so schön anfänglich, ist aber einfach lustigerweise spätestens auf Seite 3 hat's dich. Dann funktioniert das Ding.
Sehr malerisch.
Sehr malerisch, sehr, sehr schön gemacht und Panelstruktur ist super schön in so einem violett-schwarzen Ton gehalten die ganze Zeit, was ich ziemlich cool finde. Einzige, was ich da aussetzen würde, ist halt eine Computertypo. Da wäre halt wirklich eine Handtypo super schön gewesen.
Also der Text, die Schrift ist am Computer gesetzt.
Mhm, genau. Und das ist halt einfach so, dass die Sprechblasen sehen halt manchmal so ein bisschen aufgesetzt auch. Das ist ein bisschen schade, aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Ansonsten ist das Ding wunderschön. Und ich meine, Alice ist natürlich auch so eine extrem spannende Figur, wenn du anguckst, wo die Geschichte eigentlich herkommt. War ein Typ, Mathematiker, der mit seiner Umwelt nicht wirklich klar kam, sich eher mit Kindern zusammengetan hat, weil er deren Welt irgendwie spannender fand. Und halt dieses Vertrete, dass er halt in dieser Welt lebt, wo in der viktorianischen Welt, das spiegelt sich halt meines Erachtens auch wieder. Und hier der Hase, der immer durch die Gegend rennt, keine Zeit, keine Zeit. Mhm. Also das ist halt auch so eine ziemlich zeitgenössische Adaption, weil der Typ ist der klassische Burnout-Kandidat. Also er ist halt die ganze Zeit nur am Hetzen, nur hinterher. Und das hat auch einfach eine Szene dabei, die ich super schön finde von Alice. Klar, Grinsekatze kennt jeder, taucht dann irgendwann auf. Was sind wir in der Figur? Ich bei Alice aber viel geiler finde, wo ich mir eigentlich nie den Namen merken kann, ist halt diese Raupe.
Ja, die großartige Raupe.
Die Raupe ist halt super geil. Und da ist halt einfach eine geile Frage drin. Wer bist du denn? Erklär dich. Weißt du? Und das ist halt einfach, wenn jemand vor dir steht und dir sagt, hier, sag mal, wer bist du? Das ist halt echt schwierig. Das kannst du aus dem Ad-hoc nicht beantworten.
Wer sind Sie?
Ich? Finde ich halt echt ein spannendes Ding. Und das ist natürlich auch so eine Coming-of-Age-Geschichte. Und dann halt die Pille, die sie groß macht, die Pille, die sie klein macht, und die Reisen. Und ja, schon eher psychedelisch. Und ich meine, es kommt natürlich nicht von ungefähr, dass viele Leute halt einfach gesagt haben, das ist eigentlich eher trippy, das Zeugs. Aber das wird dem Ganzen, glaube ich, nicht gerecht. Ich finde, das ist ein sehr, sehr, sehr kluger Comic, der auch wirklich sich tief verbeugt vor dem Original.
Und sich so auf den ersten Blick auch recht nah daran hält, oder?
Auf jeden Fall. Also sind dann halt einfach wirklich so schöne Szenen dabei, wo sie dann halt irgendwie beim Chapelier Fou, scheiße, mir fällt nur der französische Name ein, wieso das? Also beim verrückten Hutmacher.
Ja, mir fällt auch gerade nur der französische
Name ein. Nee, also ich finde den französischen Namen halt super schön, aber der ist, eigentlich ist es der verrückte Hutmacher und da sind halt auch einfach lauter kaputte Figuren dabei. So, es ist eigentlich, wirklich geil und von der Illustration halt auch die Herzkönigin und so ist schon sehr, sehr, sehr cool. Mhm. Und selbst wenn man das, Buch nicht kennt, also ich habe halt das Buch irgendwann mal als Kind, glaube ich, irgendwann mal gelesen, fand die Grinsekatze irgendwie total geil und ich meine, gab ja auch früher Verfilmungen, wo die Grinsekatze, wo dann immer nur das Grinsen auftauchte, was ich total geil fand. Mhm. Und ich habe halt, das war das erste Buch, was ich nach dem Studium nochmal gelesen habe. Das habe ich mir wirklich so als Belohnung fürs Studium aufgehoben, nach dem Studium das erste Buch, wo es dann nicht darum geht, was drüber zu schreiben, sondern einfach nur zu lesen. Mhm. Und das macht halt auch irgendwie Spaß. Und das ist halt hier zum Beispiel die Szene, wo dann halt einfach nur dieses Grinsen ist. Ja. Auch sehr, sehr cool. Also grafisch schon sehr, sehr geil.
Erinnert mich an so Concept Art zu einem animierten Film zum Beispiel.
Stimmt, auf jeden Fall.
Oder zu einem Computergame oder so.
Da hast du auf jeden Fall recht. Also das ist wirklich hübsch. Das ist grafisch sehr, sehr großartig gemacht. Natürlich, klar, kannst du wahrscheinlich viele von den... Die Koloration, also diesen ganzen violett-schwarzen Ton hättest du wahrscheinlich nie malen können, da musst du mit meinem Rechner ran. Also wie gesagt, ich bin da an manchen Stellen so ein bisschen funny, aber bei dem Film ist es, bei dem Comic ist es dann auch durchaus okay.
Ja, gut, schönes Ding. Gut. Was dann, liegt hier noch rum?
Dann haben wir, Knesebeck hat eine Reihe, Knesebeck macht relativ viel Literaturadaption. Da sind dann aber auch so seltsame Sachen dabei wie Marcel Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Bis natürlich, ich als Literaturwissenschaftler bin um den Knaben nie herumgekommen. Ich fand ihn nie gut und finde auch die Comics nicht gut. Das ist aber halt einfach so eine Aversion, die ich habe. Aber sie haben auch zwei Kurzgeschichten von Kafka adaptiert. Die eine ist von Sylvain Richard und Mayel in der Strafkolonie. Den stelle ich aber als zweites vor. Als erstes halt die Verwandlung. Mhm. Das Cover ist halt super geil, weißt du, schwarz-weiß, ein bisschen grau und diese große Schabe und der kleine Kafka auf der Schabe. Mhm. Also sieht schon geil aus. Das ist von Gobien und Horn. Und das ist wahrscheinlich eine der bekanntesten Geschichten von Kafka, schätze ich mal. Mhm. Und da Kafka ja dazu neigte, sehr viel filmisch zu erzählen, und ich meine, es ist wahrscheinlich einer der bekanntesten Anfänge der Literatur hier. Als Gregor Samsa eines Morgens erwachte, fand er sich in seinem Bett in ein ungeheures Ungeziefer verwandelt.
Ja, so weit bin ich in dem Buch auch gekommen.
Ja, und das Ding ist halt natürlich, es geht halt um Entfremdung, es geht halt irgendwie um Zwänge und das ganze Zeugs. Und das Ding hat halt einfach so ganz viele, da gefällt mir die Panelstruktur sehr gut, dass die halt irgendwie so wild ist. Mhm. Also ist das einfach irgendwie quasi eine Splash-Page hast und auf die Splash-Page dann halt irgendwie kleinere Panels drauf gestreut sind. Mhm. Finde ich ziemlich geil. Dann halt irgendwie so hier so Sachen, wo das halt konkretisiert wird. Hier steht, er betastete die Stelle mit einem Bein, zog es aber gleich zurück, denn bei der Berührung umwehte ihn ein Kälteschauer. Und dann siehst du halt irgendwie diesen Chininpanzer von seinem Bauch, was natürlich total eklig ist, das im Fokus. Und dann noch den Text dazu, das konkretisiert das Ganze halt schon. Also das macht halt diese Geschichte halt schon irgendwie noch mal ein bisschen deutlicher. Mhm. Das ist halt schon geil und wie gesagt, sehr, sehr düster, sehr klaustrophobisch irgendwie auch, dadurch, dass es schwarz ist. Oft so eine Draufsicht, was ich bei Comics bisher auch noch nicht so oft gesehen habe. Dann hier so eigentlich die Splashpage von oben gesehen und dann halt irgendwie diese Panels halt draufgelegt, die dann wieder ganz andere Räumlichkeiten haben.
Erinnert mich ein bisschen an Tim Sale, der diese Batman- und Superman-Sachen in so einem etwas groben Stil gemacht hat, die auch vielen Fanboys, glaube ich, nicht gefallen hat. So Long Halloween und so.
Okay, das ist definitiv eine Frage für Mike. Und guck mal, hier diese Draufsicht ist auch Hammer, oder? Da wirst du grafisch wirklich gefordert, weil der halt doch durchaus anders ist, als man so eine klassischen Comics kennt, weil die ja meistens halt nur so mit einer Perspektive arbeiten und da hast du dann halt extrem viel Räumlichkeit und das ist schon krass. Ja, und von der Geschichte her ist ja nicht viel zu sagen, kennt man, oder zumindest hat man mal von gehört. Ich finde es auf jeden Fall... Ich glaube, man muss es mögen. Es ist halt schon schmutzig. Wenn man mit Kafka nichts anfangen kann, wird man mit dem Comic wahrscheinlich auch nichts anfangen können. Aber ich finde ihn wirklich sehr, sehr gut.
Ja, sieht interessant aus.
Der zweite, wie gesagt, der ist von Sylvain Richard und Mayel. Das ist in der Strafkolonie. Was ich da ganz spannend finde, ist, die haben den Comic selber ein Vorwort vorgeschaltet. Aha. wo sie erklären, warum sie ihn als Autoren so, so faszinierend finden und warum sie halt diese Geschichte halt so toll finden.
Ja.
Und da ist es halt einfach so, vom Stil her siehst du ja viel ganz was anderes, viel heller.
Mhm.
Dafür aber die Figuren halt viel grober schraffiert und irgendwie verbogener. Mhm. Und da geht es halt einfach, in der Geschichte geht es halt einfach darum, dass ein Typ eine Kolonie besucht. In der Kolonie wird halt einfach eine Maschine vorgestellt, die dem Verurteilten halt einfach seine Strafe ganz am Ende erst in die Haut tätowiert. Also er wird tätowiert, er wird zu Tode tätowiert und erst am Ende wird er sehen, warum. Mhm. Also die Strafe, weswegen er verurteilt wurde, ja, erst ganz am Schluss, was ganz eklig ist.
Ja.
Und das ist halt so ein Typ, der kommt da hin und die setzen sich mitten in die Wüste und gucken sich das halt an. Und es ist halt irgendwie auch eine ziemlich frühe Medienkritik, also wie sehr wir halt an Gewalt uns halt schon irgendwie aufgeilen können.
Mhm.
Und dieser Mensch, dieser Offizielle, der die Maschine vorstellt, ist halt völlig, völlig, völlig begeistert davon und das ist alles super toll und so technikgläubig und das ist ja total geil und wir bringen den Fortschritt etc. etc.
Ja.
Und da sind so Szenen dabei, er erklärt halt auch das ist eigentlich ganz spannend, du siehst dann immer nur so Teile von der Maschine, wo er dann drüber erzählt. Und bevor du die Maschine einmal ganz siehst, hast du die Teile davon gesehen. Also du hast sie eigentlich im Kopf schon währenddessen zusammengebaut.
Also obwohl du Bilder hast, wird dir nicht alles gezeigt.
Genau. Das ist eigentlich wie auch ein guter Horrorfilm laufen sollte. Also du sollst das Monster halt erst relativ spät sehen. Nicht wie heute, dann ist es halt einfach so nach 5 Minuten, bam.
Man soll nur ahnen, dass es da ist.
Genau, und dann ist es dann langweilig. Und hier ist es halt echt richtig finster. Und es geht halt wirklich darum, wie sehr wir uns halt einfach daran gewöhnt haben, dass einer halt schuldig ist und dem passiert halt irgendwas, so im Dschungelcamp. Und ja, und im Endeffekt geht es halt einfach um diese Maschinenliebe. Zu der Rezi habe ich ein lustiges Feedback gekriegt. Man hat mir gesagt, das wäre die surrealste Rezension, die ich bisher geschrieben habe. Was, glaube ich, als Kompliment gemeint war, weil ich bei der Rezension von dem Buch wirklich echt, da merkt man die Begeisterung sehr, die ich dafür hatte. Also es ist ein sehr, sehr düst, trotz aller, die sind ja die ganze Zeit auf dem Feld, die sind ja draußen. Das ist ja, diese Helligkeit ist ja quasi im Gegensatz zu dem anderen, wo es immer nur in Räumen spielt,
hast
du halt diese Helligkeit von den Außenaufnahmen quasi. Das ist halt schon krass und wird Kafka durchaus gerecht, die beiden Adaptionen. Also haben Knesebeck definitiv gute Arbeit geleistet. Muss man ihn lassen.
Okay. Kafka.
Jetzt mal noch was anderes. Jetzt kommen wir mal ein bisschen weg von den werktreuen Adaptionen. Eine Biografie ist ja eigentlich auch ein Buch. Nicht in dem klassischen Sinne ein Roman, der eine Geschichte erzählt, sondern es ist halt einfach, erzählt natürlich auch eine Geschichte, eine Biografie, aber ist halt ein bisschen was anderes. Betraven ist ein ziemlich spannender Charakter. Der hat ziemlich viele Bücher geschrieben. Das bekannteste, was auch verfilmt worden ist, ist der Goldschatz in der Sierra Madre. War aber halt auch revolutionär in der Räterepublik in München. Also er hat immer ein großes Geheimnis aus seiner Figur gemacht. Und deswegen heißt es auch der Untertitel Betraven, Porträt eines berühmten Unbekannten. Übrigens auch nochmal von Avant Verlag. Gezeichnet von Gollow. Und das Interessante an der Sache ist, es ist halt tatsächlich eine Biografie und der Typ hat wirklich ein interessantes Leben. Also wie gesagt, München in der Räterepublik mitgearbeitet, dann irgendwann in den Chiapas gestorben in Mexiko, wo er sich halt für die Indios eingesetzt hat, war anarchistischer Gewerkschaftler, war eins der größten literarischen Rätsel angeblich des 20. Jahrhunderts, hat den Ziegelbrenner rausgegeben, was eine radikal-pazifistische Zeitschrift war. Durchaus echt eine spannende Figur.
Mhm.
Hat das Totenschiff noch geschrieben, was sehr, sehr bekannt war. Und hier auch so eine Szene, ich meine, er ist natürlich auch verbrannt worden, ist klar. Also er war ein Wobbly. Wobbly ist halt einfach diese anarchistische Gewerkschaft.
Mhm.
Ist natürlich von Nazis verbrannt worden, ist geflohen, ist in den Staaten dann halt unter McCarthy natürlich auch wegen unamerikanischen Umtrieben unter Verdacht, stand er unter Verdacht.
Natürlich.
Auch so eine lustige Figur, der halt immer ein Geheimnis mit seiner Figur gemacht hat. Was mir an der Biografie, abgesehen davon, dass es eine spannende Biografie ist, was mir an der Biografie jetzt sehr, sehr gut gefällt, der Typ hat mit ganz vielen Pseudonymen gearbeitet. Also mir fällt per Du nicht ein, wie er in München hieß, als er da noch in München aktiv war.
Meister Eder?
Red Marut. Man muss ja einfach nur mal, ins Buch gucken. Also Red Marut, dann Betraven und so weiter. Und das Witzige ist, es werden halt die Episoden halt erzählt, seines Lebens. Und während dieser Episoden ist es halt immer so, es gibt einen Stil. Wenn er dann wieder sein Pseudonym wechselt, dann ändert sich auch der Zeichenstil. Okay. Das finde ich ziemlich spannend. Also du kannst halt beim Durchblättern, weißt halt quasi schon, wann er gerade ist. Und dann sind dann halt irgendwie hier so Sachen dabei, wie Ermordung von Eisner. Das war einer der, wie soll man das nennen? Das war einer der diejenigen, die halt im Landtag für einen Frieden gestimmt haben nach dem Ersten Weltkrieg.
Ach so, ach der, ja klar.
Ja, das Ding ist halt einfach, es ist echt ein guter historischer Comic, weil du musst halt einfach echt ein bisschen, du lernst halt auch einfach viel drüber, da hast du den Spartakus dabei, dann sind halt irgendwie die Luxemburg dazwischen, das ist schon durchaus spannend, dann hat irgendwie den Ziegelbrenner, was er halt so einfach macht, wo er denn war, Mühsam ist dabei, er hat halt viel mit Mühsam zu tun gehabt. Jedenfalls ist es halt einfach so, wir kennen in Deutschland, kennen wir eigentlich meistens halt nur einen bestimmten Ausschnitt der linken Tradition. Anarchismus an sich ist ja in Deutschland ziemlich verloren gegangen. Und so Sachen wie, so Leute wie Mühsam und Red Marut bzw. Betraven lernt man halt über den Comic auch kennen. Also es ist wirklich ein schönes, es ist auch irgendwie ein Porträt halt irgendwie von linken Bewegungen im 20. Jahrhundert. Und wie gesagt, ich meine, das Schlechteste, was man im Comic natürlich sagen kann, ist, dass er dich unterhält und dabei bildet. Und das ist auf jeden Fall gegeben. Also es ist ein spannender Comic. Über den Zeichenstil kann man streiten. Der gefällt wahrscheinlich nicht jedem. Ich mag ihn aber, weil er halt konsequent das Experiment durchhält, dass er immer wieder den Stil wechselt.
Comics als Bildung, das klingt ja ganz furchtbar. Also das ist ja, das oder war zumindest lange ja so, dass das Mittel, um irgendwie der Jugend oder den Kinderchen irgendwelche Inhalte zu verkaufen. Ja, hier habt ihr schöne Bilder dazu. Aber so ist es nicht, ne? Das ist schon, das macht richtig Spaß und ist schon gutes Zeug.
Ja, was willst du machen, wenn die Plagen renitent sind? Die müssen ja. Nein, wie gesagt, ich finde, es ist halt einfach, es kommt halt einfach drauf an, wie man Comics als Bildungsmittel einsetzt. Beispielsweise gibt es von Tapir Press. Gibt es ein paar sehr, sehr schöne Comics, Bildungscomics, die dann halt so ein bisschen wie Sophies Welt daherkommen. Also sie erklären so philosophische Themen mit so einem Humor, der durchaus den Pythons stehen würde. Also schon so ein bisschen bissiger. Ist dann halt wirklich so, wie funktioniert Ethik? Dann so ein paar relativ böse Bilder dabei. Ich finde, das funktioniert. Und im Endeffekt, wie gesagt, wenn du mit einer Bildergeschichte jemanden an ein Thema heranführen kannst, Neugierde wecken kannst, ist das für mich völlig d'accord. Ja. Also, das ist halt einfach so, ja, Schullektüre für Erwachsene, sagen wir es mal so.
Okay.
Machen wir den Sprung, dann sind wir jetzt halt, wie gesagt, man kann, was ist Literaturadaption? Da müssen wir uns halt einfach einigen, reden wir jetzt von Büchern, die adaptiert werden, also von festen Texten, oder reden wir von literarischen Motiven? Das ist natürlich halt einfach so, dass es halt einiges gibt. Sandman war natürlich klar. Das erste große Ding, was viel mit der Antike zu tun hatte, viel mit Mythen zu tun hatte. Ganz großes Ding. Es gibt dann aber halt auch einfach so hübsche Dinge wie zum Beispiel das hier. Das ist auch bei Splitter erschienen von Alistair, Alved und Augustin. Ist ein One-Shot, heißt das Schattenreich von Troy. Ist in diesem Troy-Kosmos angesiedelt.
Und ist, was ist der Troy-Kosmos?
Ein Landforst von Troy, diese Elfenwelt. So. Also du siehst hier diesen kleinen Kumpel, den sie hat, diesen kleinen Dämonen. Das sieht schon irgendwie witzig aus. Die Mädels sehen relativ hübsch aus. Das ist ein Funny eigentlich. Vom Strich schon witzig, ja, so Spirou-mäßig irgendwie so im weitesten Sinne. Was bei der Geschichte eigentlich ganz witzig ist, das ist halt eine Adaption von der, eigentlich von der Geschichte, als Orpheus in den Hades absteigt, um Eurydike zu retten. Also die Geschichte kurz zusammengefasst, Eurydike war seine Geliebte von Orpheus, die sollte vergewaltigt werden von dem Typen, ist geflohen, bei der Flucht von der Schlange gebissen worden, zack, war sie tot. Orpheus tot, unglücklich, sitzt vorm Hades, jammert sich die Augen aus dem Kopf. So herzzerreißend, dass selbst der Cerberus, also dieser dreiköpfige Hund, der hat irgendwie vor dem Hades wartet, nicht mehr kläffen will und sagt, hey, geh rein. Hades Er steigt in den Hades ab. Charon, der Fährmeister, der die ganzen Leute ins Totenreich übersetzt, begleitet ihn. Und im Endeffekt in der Geschichte ist es dann halt einfach so, dass er tatsächlich sie von den Toten halt rettet, sie wieder nach draußen bringen will. Sie hätten dann wieder eine Chance auf eine neue Liebe. Wie gesagt, ich meine, der Typ steigt der Liebe wegen ins Totenreich. Das muss man sich überlegen. Das ist schon cool. Klappt aber halt nicht, weil sie darf sich nicht umdrehen. Macht sie natürlich, zack, ist die Sache gegessen. Hier geht es halt um das... Greifen sie dieses Motiv halt auch nochmal auf. Es ist aber ein bisschen was anderes. Es geht halt um ein Mädel, die irgendwie rausgegangen ist in die große Stadt und Erfolg haben wollte, Schauspielerin werden wollte. Das hat dann nicht geklappt. Und gut, kommt sie halt wieder zurück in die Kleinstadt, kennen wir. Geschichten gibt es ja zuhauf. In der Kleinstadt ist es dann halt einfach so, sie soll verheiratet werden, hat sie nicht wirklich Lust drauf. Und in der Nacht, vor der Hochzeitnacht, wirft sie sich in ein Becken mit fleischfressenden Fischen. Mhm. Und ist tot. Was der Typ, der sie ehelichen sollte, total ungeil findet und steigt dann halt tatsächlich in Hades herab, weil sie hat sich ja die Dreistigkeit herausgenommen, vor der Hochzeit nach sich halt irgendwie umzubringen, was dem Ganzen halt einen lustigen Dreh gibt. Es ist halt nicht unbedingt der Liebe wegen, was das macht, sondern man könnte jetzt die Frage stellen, hätte er das auch nach der Hochzeitsnacht noch gemacht? Also das ist halt schon mal so eine Geschichte, die drin steckt. Und das Ding ist halt einfach... Hat durchaus eine feministische Note.
Also er ist nicht traurig, er ist angepisst.
Er ist angepisst, er ist halt einfach mega angepisst. Und das Ding hat halt irgendwie schon so eine feministische Note, dreht die ganze Geschichte auch so ein bisschen durch den Wolf. Ist cool erzählt, ist geil gemalt und macht halt auch einfach Laune und erzählt eine sehr, sehr schöne Geschichte über das, was Leute aus Liebe oder aus Angepisstheit tun oder was auch immer. Mhm. Und super schön gezeichnet, die ganzen Viecher in der Unterwelt, unglaublich geil. Das ist halt ein schöner Fantasy-Comic, wo wirklich coole Monster dabei sind. Und hier so Flugdrachen und dieser kleine Dämon, den sie dann hat, der ist total witzig, der halt immer alles frisst und eigentlich ein Riesenmonster ist, sieht aber total niedlich aus. Ist schon wirklich, wirklich ein guter Comic, der einfach so Spaß macht, ohne dass du weißt, um was es eigentlich geht. Ich finde es halt witzig, weil er halt einfach so die Antike halt mit aufgreift. Und dann hier beispielsweise dieser Flussdampfer, so Mississippi-Flussdampfer quasi mit so einem riesen Skelett vorne drauf. Das ist quasi das Schiff, mit dem Charon halt irgendwie die ganzen Leute halt immer ins Totenreich überführt. Und hier stehen sie halt alle und warten auf dem Steg. Also es ist halt wirklich, wirklich cool, wo... Ich meine, klar, wir haben halt alle irgendwie die Antike so, die schwirrt halt immer bei allem, was wir machen, halt irgendwie so ein bisschen mit. Und ich finde es halt schon witzig. Und dann hat hier so diese Felsen mit den Totenköpfen eingemeißelt. Ist schon ein cooles Ding. Aber macht halt einfach Laune. Ist jetzt nicht so, er wollte jetzt halt nicht irgendwie, ich mache jetzt mal eine Adaption über antiken Stoff, sondern er hat halt einfach, er weiß, dass es das gibt, fasst es halt in seinen Kosmos ein und erzählt halt eine gute Geschichte. Und das finde ich halt eigentlich auch viel geiler, weil im Endeffekt, vielleicht kommt ja dann mal jemand auf die Idee zu gucken, wo kommt das her und stolpert dann halt irgendwie über das ein oder andere Buch und liest sich ein.
Ja, schön. Nächstes.
Sind wir fast am Ende. Einer der schönsten Comics, die es in den letzten paar Jahren gab, der natürlich auch mit unglaublich vielen Harveys und Eisners ausgezeichnet worden ist, das ist Fables. Kann man ja halt fast noch erkennen, Fabeln. Das geht halt um Sagenfiguren, Märchenfiguren, aber halt geht halt auch drüber hinaus. Es sind auch Figuren aus irgendwelchen Liedern dabei. Also das sind halt eigentlich alle Figuren, die wir irgendwie alle kennen. Der böse Wolf, König Blaubart, Schneewittchen, die drei Schweine und so weiter. Die sind halt alle hier drin. Die Idee ist halt eigentlich super schlicht, aber total geil. Es herrscht ein Krieg im Märchenreich. Die ganzen Märchenfiguren werden halt aus dem Märchenreich vertrieben. Und die menschlichen Fables leben in New York. Und halten, haben halt da Jobs, weil sie müssen halt noch eine Farm unterhalten, irgendwo, glaube ich, in Iowa oder ich weiß nicht wo, also irgendwo auf dem Land. Mhm. Dort leben die ganzen nicht-menschlichen Fables. Und es ist eine super geile Geschichte. Normalerweise kennen wir Märchenfiguren ja nur so, dass die haben halt einfach eine Funktion. Es gibt ja die gute Königin, die böse Hexe, den guten Held, den bösen Ritter und so weiter.
Und lass mich raten, in der Geschichte kriegen die Figuren andere Funktionen?
Nicht nur eine Funktion, sie kriegen eine Psyche. Es ist halt einfach so, die kriegen wirklich eine wirkliche Psyche. Also du kriegst halt mit, die haben halt ihre Konflikte, sind relativ witzige Dinge dabei, wie zum Beispiel der böse Wolf. Ist inzwischen halt der Polizeichef. Die Schöne und das Biest gibt's auch. Immer wenn sie sich streiten, verwandelt er sich halt so ein bisschen. Er und der böse Wolf hauen sie doch gerne mal, weil sie ja so zwei Alpha-Tiere sind. Also ist schon durchaus eine lustige Geschichte. Dann König Blaubart, der Typ, der halt irgendwie seine Frauen immer mit Reichtum überschüttet hat, ihnen aber gesagt hat, da ist eine Tür, die machst du nicht auf. Natürlich, menschliche Neugier, haben die Frauen alle die Tür aufgemacht und haben halt die erhängte Vorgängerin gefunden und waren dann halt die Nächste, die da hängen. Also Blaubart ist schon echt eine fiese Figur. Der ist hier auch besonders fies. Ist halt so ein wirklicher Bonze, der bei der Flucht aus Fabelland halt wirklich viel Kohle damit verdient hat, dass er andere Leute halt irgendwie ausgenommen hat. Und super lange Geschichte. Es geht halt um ganz, ganz vieles. Wird vieles über Überlieferungstradition erzählt. Dann kommen so Sachen, dass da Sinbad beispielsweise hast, dann gibt es dann halt wirklich auch andere Märchenländer, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Dann gab es bei den Einzelheften gab es halt ein Cover, wo dir vorstellst, okay, so stellen wir uns halt irgendwie den Orient vor, was so Kamele, fliegende Teppiche, Bauchtänzerin etc. Dann halt einfach so ein Ding, wie das heute aussieht. Also Frauen mit im Chador, amerikanische Soldaten im gepanzerten Wagen und das ist halt das Cover. Also es ist halt wirklich auch ein tagesaktuelles Ding. Wirklich klug, also es ist schwer zu erzählen, weil der, ich glaube, gibt jetzt inzwischen 16 Bände oder so. Das ist wirklich unglaublich reich an Erzählung. Dann gibt es halt eine kurze Reihe bei den Fables, wo sie dann halt kämpfen müssen, was Neil Gaiman, der hat ja auch Romane geschrieben, auch mal in American Gods ausgearbeitet hat. Also dass Märchenfiguren oder auch Götter nur so lange existieren, wie sie, wie die Leute an sie glauben. Dass sie halt immer mehr Macht verlieren, weil keiner kennt halt mehr Märchen. Es ist halt einfach nicht mehr so Usus. Kennen heute eigentlich eher alle Harry Potter. Terry Gilliam, Harry Potter, oh Gott. da müssen sie dann halt kämpfen gegen die Genre. Das finde ich eigentlich auch ganz witzig. Also da wird wirklich so Fantasy, Science-Fiction, Western, Krimi. Und gegen die müssen sie kämpfen. Also es ist halt ein super kluges Nachdenken über Literatur. Auf Basis von diesen Märchenfiguren. Und das ist im Endeffekt definitiv auch eine Adaption. Was eigentlich ganz schön ist, es gibt halt bei jedem Band halt ein Who is Who, wo dann halt ein bisschen die Figuren vorgestellt werden. Und viele kenne ich halt auch gar nicht. Bei vielen ist es halt auch einfach so, dass das eigentlich eher so amerikanische Figuren sind. Interessanterweise durch viele deutsche Auswanderer sind natürlich viele Märchen aus Deutschland halt irgendwie in Amerika dann halt auch eingesickert. Aber das ist schon witzig.
Ja, sehr interessant. Erschien bei Vertigo.
Genau. Erschien bei Vertigo und natürlich dann in Deutschland bei Pandemie.
Also kann man auch auf Deutsch lesen.
Kann man auch auf Deutsch lesen. Was man inzwischen auch auf Deutsch lesen kann, ist auch eine Serie, die bei Vertigo oder Panini erscheint. Ist jetzt auch der letzte. Da steht hier drauf, Fascinating, one of the most interesting comics of this year. Hat die Wired geschrieben. Dem würde ich definitiv zustimmen. Die Introduction wurde von Bill Willingham geschrieben, den wir eben gar nicht erwähnt haben. Das ist nämlich der Typ, der Fables schrieb.
Ja.
Oder schreibt, glücklicherweise.
Wer hat's gemalt, um das auch noch zu sagen?
Das sind halt immer andere Leute. Also der erste war Medina und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keinen Nerv, da halt alle möglichen jetzt aufzuzählen.
Gut, Unwritten heißt der nächste Titel.
Genau, und da ist es halt einfach so gemalt von Jim Carrey, der auch Lucifer geschrieben hat, den ich bisher noch nicht gelesen habe. Und Peter Cross, der hat, glaube ich, Books of Magic gemacht. Nicht, glaube ich, hat er gemacht. Und das ist halt das Ungeschriebene. Und das geht halt wirklich so um die Macht von Literatur. Also wie entsteht Literatur, was ist Literatur, was stellt Literatur mit Leuten an und was ist eigentlich alles in Literatur überliefert worden. Und diese Figur, um die es geht, also Tommy Taylor, das ist ein krass, ich meine, das Cover sagt ja schon ein bisschen was. Also hast halt auf dem Cover diesen Typen, der umwirbelt ist von irgendwelchen Begrifflichkeiten, der dann halt irgendwie die Hand nach unten hält und die Worte steigen halt quasi aus dem Buch so nach oben. Was eigentlich eine sehr, sehr schöne Illustration ist, wie er tatsächlich arbeitet, der Comic. Weil der Typ kann in Literatur einsteigen. Der geht in die Literatur rein. Und anders als hier, wo es dann halt um die Figuren der Literatur geht, geht es halt hier um die Themen. Also er kann halt, er hat die Möglichkeit, er hat so einen Türknauf, da kann er an verschiedenen Stellen von einer Geschichte in die Geschichte einsteigen. Okay. Das ist ziemlich spannend. Und dann ist es halt einfach so, die reisen wirklich so Orte der Literatur. Aber also die sind halt beispielsweise in der Villa Diodati, wo damals Frankenstein geschrieben worden ist, was auch eine ganz wichtige Figur ist, weil es ist nicht sicher, ob Tommy Taylor von einer Frau geboren wurde oder ob er halt irgendwie so nicht ein Retortenbaby ist, sondern so ein Kunstmensch. Also wie ist er eigentlich entstanden? Das ist nicht so ganz klar. Und Frankenstein ist halt auch sowas. Das ist auch so eine Kunstfigur. Dann gibt es ja noch den Bezug, also Messias heißt ja eigentlich auch der, der aus dem Buch gekommen ist. Das ist ganz spannend. Dann ist es natürlich so eine Harry Potter Figur. Je mehr Leute an ihm glauben, umso mehr Wahrheit, also umso wahrer ist er quasi. Mhm. Es geht in dem Ding halt auch einfach darum, was für Medienformen benutzen wir heute. Es gibt im vierten Teil beispielsweise geht es um Comics. Also Comics als Massenmedium, dass da eine Geschichte, dass du halt neue Helden schaffen kannst, also neue Sagen. Also Superman, die ganzen Figuren sind ja eigentlich neue Sagenfiguren. Mhm. Das ist ein unglaublich kluges Ding, das im Endeffekt halt wirklich darum geht, was kann Literatur, warum lesen wir Literatur, warum gibt es sie eigentlich immer noch? Warum kaufen Leute immer noch Bücher oder warum lesen Leute Bücher? Können wir ja ans erste Buch vom Anfang zurückgehen. Warum lassen sich Leute vielleicht sogar anzünden mit ihren Büchern? Also schon spannend. Das ist halt keine Literaturadaption in dem Sinne, sondern es ist halt einfach ein Nachdenken über Literatur im Comic. Mhm. Und klar, es gibt auch Bücher, die über Comics nachdenken. Halt Festung der Einsamkeit beispielsweise. Das ist halt auch so, wo viel Comic mitgeht. Und ich glaube halt einfach, da wird es in den nächsten paar Jahren halt, weil die ganzen heutigen jungen Autoren natürlich auch alle mit Comics aufgewachsen sind, wird es wahrscheinlich auch ein sehr, sehr spannendes Überlappungsfeld geben, was ich ziemlich gut finde. Mhm. Und ich glaube halt, der Comic wird die Literatur befruchten, die Literatur wird den Comic befruchten, beide werden den Film befruchten. Also im Endeffekt sind das eigentlich gute Zeiten, in denen wir leben.
Okay, vielen Dank. Das war jetzt eigentlich ein perfektes Schlusswort.
Kann sein. Also, wenn man sich anguckt, dass wir wirklich beim klassischen Buch gestartet sind und dann dorthin gekommen sind, das ist vielleicht klar, bei der ganzen Auswahl, es gibt natürlich 100.000 Titel, die wir wahrscheinlich hätten noch machen können.
Ja, wir haben bestimmt ganz viele wichtige Sachen vergessen. Ja. Das könnt ihr uns alles in die Kommentare schreiben.
Ja. Ihr dürft euch auch wieder in den Kommentaren über meine englische Pronunciation aufregen. Ja, aber ansonsten, das war ein schöner Cast. Also, der macht echt Spaß.
Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, vielen Dank, der digitale Flaneur. Und ach so, natürlich könnt ihr seine Artikel lesen, teilweise auch über die Comics, über die wir hier gesprochen haben. Auf seinem Blog, sag nochmal die Adresse.
Der digitale Flaneur, .blogspot.com.
Genau, und die konkreten Artikel verlinke ich auch nochmal auf der Seite zu diesem Podcast.
Ihr könnt aber auch einfach, es gibt an der Seite so eine Rubrik, die heißt Reviews. Da sind dann alle drin, Musik, Bücher, Comics. Und es gibt natürlich auch eine Review Comics, wenn ihr nur Comics lesen wollt, wenn ihr Bücher total doof findet.
Gut, alles klar. Dann bis zum nächsten Mal.